Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Das ist wirklich toll. Ihr solltet mal nachher jeder einzeln hier nach vorne kommen und euch das Bild anschauen. Das sieht wirklich klasse aus. Und wer weiß, vielleicht können wir das ja bald im Gemeindezentrum auch wieder in einer ähnlichen Weise machen. Und so ein Gottesdienst draußen sollte man uns überlegen, ob wir das nicht mal hin und wieder hinkriegen. Und Gott hat zumindest heute Gnade geschenkt und herrliches Wetter. Im Zweiten Weltkrieg haben viele Deutsche, die sehr verunsichert waren, zu Hause versucht, über ihren Volksempfänger, über ihre Radiogeräte, die Nachrichten der Alliierten zu hören, BBC zum Beispiel, reinzubekommen. Das war verboten und wer dabei erwischt wurde, der hatte mit starken Strafen zu rechnen. Aber ihnen war es wichtig, weil sie einfach mittlerweile begriffen, dass das, was sie von deutscher Seite hörten, eben überwiegend Propaganda war, falsche Informationen. Im geistlichen Bereich ist es ähnlich. Wir leben in einer Welt, die uns geistlich gesehen feindlich gesinnt ist, von der Sünde und von gottfeindlichen Ideologien geprägt. Und auch da ist die Frage nicht unerheblich, welchen Informationen können wir denn Vertrauen schenken? Wer erzählt uns die Wahrheit? Wenn es um wichtige ethische Fragen geht, um Fragen des Glaubens. Auch hier müssen wir zwischen Propaganda und Wahrheit unterscheiden lernen. Und auch hier gilt es, unser inneres Radio, unser Herz empfangsbereit zu halten und den richtigen Sender genau einzustellen. Früher bei den Rundfunkgeräten, viele von euch haben so ein Gerät sicherlich noch zu Hause gehabt, da war es manchmal ganz schön schwierig, den richtigen Sender reinzubekommen. Heute drückt man einen Knopf oder drückt den Suchlauf und dann bleibt er beim starken Sender stehen und dann ist das gut. Zur damaligen Zeit war das wesentlich schwieriger und wir wissen aus unserem eigenen Leben, wie schwierig es manchmal ist, eben bei den vielen Stimmen, die uns umgeben, wirklich dann auch die richtige herauszuhören. Wir brauchen Gottes froh und freimachendes Evangelium, um in dieser Kraft unser Leben hier auf Erden als Bürger einer anderen Welt, nämlich wie wir eben schon in der Textlesung gehört haben, als Himmelsbürger zu leben. Und dazu passt auch der Text, den ich heute mitgebracht habe aus dem Kolosserbrief. Wir sind ja im Kolosserbrief unterwegs und steigen heute in Kapitel 3 ein. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen, die ersten 4 Verse. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Soweit Gottes Wort für heute Morgen, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Beständige geistliche Neuausrichtung. Ich glaube, dass Paulus uns darauf aufmerksam machen möchte, dass es darum geht, immer wieder neu, jeden Tag neu. Es ist nicht damit getan, einmal im Leben vielleicht bei der Bekehrung seinen Sender richtig einzustellen und dann läuft's. Nein, jeden Tag aufs Neue ist es wichtig, sich aufzurichten, sich auszurichten. Der erste Punkt habe ich überschrieben mit himmelwärts schauen. Viele von euch kennen sicherlich die Geschichte von Hans Kuck in die Luft. Wenn der Hans zur Schule ging, steht sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern, Wolken, Schwalben schaut er aufwärts allenthalben. Vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans Kuck in die Luft. Hans stolpert in der weiteren Geschichte ständig in sein Unglück, wird aber im letzten Moment immer noch gerettet. Nun, ihn sollten wir natürlich nicht nachahmen. Und wenn Paulus in seinem Bibelwort uns herausfordert, nach droben zu schauen, himmelwärts zu schauen, meint das natürlich nicht, dass wir die ganze Zeit so unterwegs sind. Das wäre ein bisschen schwierig. Übrigens, aufs Handy die ganze Zeit schauen, ist das gleiche Problem. Auch da werden Unglücke nicht ausbleiben. Ich glaube, wenn er uns daran erinnert, nach droben zu schauen oder uns himmelwärts auszurichten, dass es um das Reich Gottes geht, um die himmlische Sphäre, weil wir ausgerichtet sind, mit unserem neuen Herzen in diese Welt wirklich Einblick zu haben. Und da können wir durchaus gerade gucken, müssen nicht so laufen. Entscheidend ist, das Reich Gottes immer wieder neu vor Augen zu haben. Und in unserem Text erinnert Paulus uns und die Kolosser zunächst einmal an eine geistliche Tatsache. Er sagt, sie sind mit Christus auferweckt. Er wiederholt das, was er in Kapitel 2 bereits ihnen schon zweimal gesagt hat. Wenn ihr mit Christus auferweckt seid, dann führt das zu einer gewissen Konsequenz. Dann hat das Folgen. Und die Frage ist, wie wird diese geistliche Wahrheit nun im Leben eines Christen, der Kolosser und auch uns, sichtbar? Und da fordert Paulus eben zu diesen beiden Handlungen auf, die wir in unserem Text finden. Zunächst einmal sucht, was droben ist, also das Suchen, griechisch zeteo. Das meint suchen, um etwas zu finden, nach etwas trachten, zu erlangen suchen, begehren, wünschen. All diese Begriffe sind in diesem griechischen Wort enthalten. Und wir sollen suchen, was droben ist. Also was erhöht ist, was nicht einfach erreichbar ist. Und das erfordert immer wieder eine Art Aufblick oder zumindest einen Wegblick von dem, was uns sonst im Alltag gefangen nehmen will, was uns prägen will. Aber es ist genau das nicht, was viele Kritiker uns ja vorwerfen, wenn wir über solche Texte sprechen, so sucht nach dem, was droben ist. Ja, das ist irgendwie so eine christliche Weltflucht. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns auf die geistliche Welt ausrichten, auf die Himmelswelt, auf das Reich Gottes, da werden wir umso stärker, umso prägender, brauchbar für ein Leben hier unter unseren Mitmenschen. Unter denen, mit denen wir täglich unterwegs sind, in der Familie, in der Schule, im Beruf, in der Freizeit. Aber für uns ist klar, die Ausrichtung, die muss von woanders herkommen. Wir sollen das suchen, was droben ist. Und es wird dann weiter erklärt, wo der Christus ist. Es geht also nicht allein um irgendeine undefinierbare Größe, das ist irgendwo droben, und danach trachtet oder danach schaut, sondern es geht um Christus, unseren Herrn. Auf ihn gilt es sich letztlich auszurichten, nach ihm sich auszustrecken. Und das ist genau das, was der Hebräerbriefschreiber auch in Hebräer 12 zum Ausdruck bringt, wenn er seinen Empfängern diese Dinge noch einmal sagt. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Genau darum geht's. Hier werden wir von so vielen Dingen gefangen genommen. Dinge, die uns prägen wollen, die uns ablenken wollen. Und wir selber lassen uns auch gerne unterhalten, ablenken, prägen. Die Frage ist, von wem, von was? Von welcher Form von Nachrichten und Informationen? Wer darf Zugriff auf unser Herz haben? Und dann wird zu dem Begriff, wo Christus ist, noch ein Zusatz von Paulus eingestreut, der nicht unwesentlich ist. Er sagt nämlich, der zur Rechten des Thrones Gottes sitzt. Jesus sitzt auf dem Ehrenplatz. Er sitzt dort, um seine Herrschaft auszuüben. Jesus ist es, der Gottes Heilswillen zur Vollendung führt. Aber dort ist auch genau der Platz, wo wir Hilfe und um bei dem Navigationsgerät zu bleiben oder zurückzukommen noch einmal und Orientierung finden. Auch das schreibt uns der Hebräerbrief-Schreiber in Kapitel 4 seines Briefes. Und ich lese da nur Vers 16. Das Aufschlagen ist heute ein bisschen mühsam. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wenn wir beten, wenn wir uns nach Orientierung, nach Hilfe, nach Antworten auf unsere Fragen sehnen und uns an Gott wenden, dann tun wir genau das. Wir treten in den Thronsaal Gottes ein. Wir sind in Christus dort, haben freien Zugang. Und ich denke, das müssen wir immer uns wieder vor Augen führen. Das, was Paulus schon ganz am Anfang des Briefes den Kolossern deutlich gemacht hat. Diese Leute sind in Christus. Und wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus als deinen Herrn und Heiland kennengelernt hast, dann bist du zwar auch ein Bürger von Unna, von Böhnen, von Hamm, von wo auch immer du herkommst, aber du bist auch in Christus und bist mit ihm dort auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes. Das ist ein bisschen schwer vorstellbar. Wir sitzen ja hier. Ich stehe hier. Und trotzdem sind wir zeitgleich dort und haben jederzeit, auch jetzt in diesem Augenblick, die Gelegenheit, dort präsent zu sein und den Vater und unseren Herrn um das zu bitten, was wir brauchen. An Orientierung, an Hilfe, an Ausrichtung. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wertvolle Sache. Paulus nennt aber noch einen zweiten Begriff. Wir sollen auf das, was droben ist, auch sinnen. Das griechische Wort phroneo, denken. Das Wort phren heißt Verstand. Und dieses Wort beinhaltet nicht nur das reine Denken, sondern auch Gefühle, ethische Erwägungen und auch den Willen. Man kann auch sagen, wir sollen den Sinn auf etwas richten, auf etwas ausrichten. Und das ist ja genau das, was Paulus an dieser Stelle auch meint. Wir sollen also suchen, was droben ist und uns auch darauf ausrichten. Auch hier ist die Richtung klar vorgegeben. Erneut, was droben ist, eben in dieser himmlischen Welt, als Gegensatz zu dem, was irdisch ist, was auf der Erde ist, was vergänglich ist. Aber gerade diese vergänglichen Dinge sind ja die, an die wir so schnell und gerne unser Herz auch hängen. Das hat Jesus in der Bergpredigt schon sehr deutlich gemacht. Wie er uns deutlich machte, euer himmlischer Vater weiß doch, was ihr für euer physisches, körperliches, irdisches Leben braucht. Und dann sagt er in Matthäus 6,33,
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Und ich glaube, nicht viel anderes will Paulus durch seine Aussagen auch sagen, wenn er sagt, richtet euch nach droben aus. Nach Christus. Nach dem Ehrenplatz Gottes, nach seiner Herrlichkeit, nach seinem Reich. Wie schnell wird unser Denken und dann auch unser Handeln korrumpiert und manipuliert von irdischen Werten, von irdischen fragwürdigen Maßstäben und Wertvorstellungen, von dem, was uns vorgelegt wird durch andere Menschen, was in den Medien uns vorgesetzt wird. Und dass wir sehr oft, und da schließe ich mich nicht aus, sehr schnell auch unreflektiert übernehmen. Es ist halt so. Machen doch alle so. Und so argumentieren wir dann auch schnell, wenn wir plötzlich über sündhaftes Verhalten sprechen. Ja, aber das machen doch andere auch. Was soll denn da so schlimm sein? Nein, wir müssen lernen, uns aus der himmlischen Welt immer wieder neu korrigieren zu lassen und uns dort unsere Ausrichtung zu holen, jeden Tag aufs Neue. Denn im Grunde genommen, in dieser himmlischen Welt, im Reich Gottes, dort spielt sich die Wirklichkeit ab. Die Realität Gottes. Und wir merken beides, das Suchen und das Sinnen, weisen auf ein beständiges, aktives Tun hin. Und die Frage, die ich dir bei diesem ersten Punkt mitgeben möchte, was läuft auf deinem Sender? Was läuft auf deinem Sender? Was hast du eingestellt? Wem setzt du dich jeden Tag aufs Neue aus? Bist du bereit, dich immer wieder neu einstellen zu lassen auf deinen Herrn? Ich glaube, das ist wichtig. Ein zweiter Gedanke. Im verborgenen Bauen, Vers 3. Wir alle, glaube ich, kennen Filme über Spione und Agenten. Und ein wirklich guter Spion, der möglichst lange überleben will, der wirkt im Verborgenen. Ist ja klar. Wenn er aufgedeckt wird, dann hat er Schwierigkeiten, wenn er enttarnt ist. Sonst ist sein Leben in Gefahr. Was unseren missionarischen Wirkungsgrad als Christen anbelangt, so beschreibt die Bibel unser Handeln nicht als das eines Spions, sondern eines Botschafters. Das können wir nachlesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20. So sind wir denn Botschafter an Christi Stadt. Und fordern die Menschen auf, laden sie ein, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Da sollen wir uns nicht zurückhalten, uns nicht verstecken, nicht irgendwie nach dem Gottesdienst sonntags nachmittags untertauchen, um dann nächsten Sonntag wieder aufzutauchen. Aber was meint Paulus dann, wenn er von diesem verborgenen Leben spricht? Wir haben das ja, glaube ich, noch im Ohr oder auch auf unseren Blättern in der Bibel stehen, wo er sagt, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Euer Leben in Christus ist verborgen. Was meint Paulus damit? Nun, die Begründung des Paulus bezüglich unserer beständigen Neuausrichtung, denn ihr seid gestorben mit Christus, das ist ein abgeschlossener Vorgang. Also wir sind tot für die Ansprüche der Sünde, der Welt und des Gesetzes. Und dann kommt ja die Aussage, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also das hat einen Zusammenhang. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott, kann, glaube ich, verschiedene Aspekte aufwerfen. Es ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Es ist ein Leben, das auch als Schatz beschrieben wird, auch im 2. Korintherbrief zu finden. Das neue Leben, das über den Tod hinaus geht. Ewiges Leben, von Gott geschenkt. Es wird aber deutlich von der Formulierung her, dass es nicht für alle offensichtlich ist. Menschen um uns herum bekommen das nicht immer mit. Sie können das nicht einordnen. Sie bekommen vielleicht mit, der ist irgendwie anders als früher oder der reagiert in der und der Situation so. Aber sie können es nicht einordnen. Wenn sie nachfragen und wir ihnen Antwort geben, ist es ja eine gute Sache. Es ist ein Leben nach anderen Maßstäben. Ein alternatives Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein Leben der Fülle. Wir haben bereits jetzt und heute Anteil an seiner Herrlichkeit. Und es ist ein Leben in, mit und für Christus, der selbst ja noch für die Menschheit an sich verborgen ist, aber durch unser Leben zum Vorschein kommen darf und soll. Sicherlich punktuell, graduell. Wir schaffen das nicht immer 100% perfekt, Christus auszustrahlen. Aber das darf offensichtlich werden. Aber dennoch ist es ein Leben, was verborgen ist. Ein Ausleger hat gesagt, zu diesem Verborgenen gehört auch das Wort geborgen. Es ist also auch ein geschütztes Leben. Nämlich das, was wir in Jesus geschenkt bekommen haben, schreibt Paulus ja an anderer Stelle, kann uns niemand nehmen. Unser Heil ist im Himmel verankert. Es kann nicht geklaut werden, es kann nicht verderben. Unser Erbe ist wohl bewahrt. Und somit auch dieses verborgene Leben. Es ist etwas, was mit dem Schutz zu tun hat. Aber mir fiel noch ein letzter Gedanke dazu ein. An diesem Leben sollen wir ja bauen. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber ich habe ja überschrieben, im Verborgenen bauen. Ich glaube, unser geistliches Leben muss ja immer wieder neu geführt werden, gelebt werden, ausgeübt werden. Und ich glaube, das, was wir vor Menschen leben sollen, dafür müssen wir im Verborgenen sorgen. Wir haben gerade in den Zeugnissen schon auch von der sogenannten stillen Zeit gehört. Mag sein, dass andere diese Zeit anders nennen. Es geht einfach darum, dass es wichtig ist, dass jeder, der ein Kind Gottes ist, diese Beziehung zu Jesus pflegt. Jeden Tag aufs Neue. Da findet ja gerade diese geistliche Neuausrichtung statt. Da sind wir ja dabei, den Sender wieder klar eingestellt zu bekommen. Um sensibel zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes, um Gottes Wort zu verstehen, zu verinnerlichen und dann eben auch im Gehorsam das zu tun, was wir erkannt haben. Jesus hat auch in der Bergpredigt seinen Jüngern zum Beispiel in Bezug auf Gebet das gesagt. Wenn ihr beten wollt, dann geht nicht hier, wie das die Pharisäer zum Teil getan haben, auf die großen Marktplätze, dass alle Leute euch sehen, sondern geht in euer Kämmerlein. Und euer Vater, der ins Verborgene sieht, der wird euch hören. Ich glaube, im Verborgenen arbeiten wir an unserer Beziehung zu Jesus und er arbeitet an dieser Beziehung ebenso. Damit wir dann, da wo wir unter Menschen sind, zwar in ihren Augen noch ein verborgenes Leben führen und trotzdem etwas von dem weitergeben können, was Christus uns mitgegeben hat. Und das ist mir wichtig geworden an dieser Stelle. Im Verborgenen gilt es, die Ausrichtung vorzunehmen und neue Kraft und Anweisungen zu tanken für das Leben im Alltag. Und ein letzter Punkt, der Herrlichkeit trauen. Vers 4. Einige von euch können sich noch an die Weltmeisterschaft 1954, Fußballweltmeisterschaft 1974 erinnern. Es gab damals einen ganz interessanten Titelsong. Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Etwas schwierig, ne? Für Christen diese Aussage. Nun, das ist damals gesungen worden und tatsächlich Deutschland ist Weltmeister geworden. Ich glaube, es lag nicht an dem Lied. Aber die Aussage, der Sport ist mein Leben. Oder manchmal hört man von Leuten, die verstorben sind, er lebte nur für die Arbeit. Was drücken solche Sätze aus? Anstelle des Sports und der Arbeit kann man ja auch irgendwas anderes einsetzen. Es ist die Hingabe an die eine Sache mit allen Konsequenzen. Ich weiß nicht, wo gerade dein Herz schlägt, welche Hobbys du hast. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, ob das nur so ein Hobby ist, was man nebenher nimmt, oder ob man sich wirklich einer Sache so verschrieben hat, dass wirklich Außenstehende vielleicht sogar sagen können, also sein Leben ist das und das. Und jetzt kommt Paulus und macht eine ähnliche, aber weitaus gravierende Aussage und sagt, Jesus, euer Leben. Geh mal einen kleinen Moment in dich, wenn du Kind Gottes bist. Kannst du das für dein Leben sagen? Christus ist mein Leben. Er ist nicht Teil meines Lebens. Er ist dein Leben. Er ist mein Leben. Wir merken, also mir geht's so, natürlich will ich dazu Ja sagen. Irgendwo ist eine Sehnsucht in meinem Herzen, die das bestätigt. Aber zugleich merke ich, Moment mal gerade, wenn ich das jetzt mit all diesen anderen Dingen vergleiche, so der Sport ist sein Leben, die Arbeit ist sein Leben oder was auch immer, die Familie ist sein Leben, dann merken wir plötzlich, was das für Konsequenzen beinhaltet, wenn wir sagen, Jesus ist nicht nur ein Teil meines Lebens, so sonntags, morgens, vielleicht auch noch so punktuell in der Woche so zwischendurch, nein, er ist mein Leben. Aber genau das ist es, wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn er Herr deines Lebens geworden ist. Paulus sagt das an einer Stelle im Galaterbrief, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich lebe, lebe ich in der Kraft und dem Namen dieses Jesus Christus. Und ich glaube, das gilt es immer wieder neu zu verinnerlichen und natürlich immer wieder neu auch zu lernen, weil wir sind nach wie vor sündhafte Kreaturen, die immer noch anfällig sind für falsche Stimmen, für falsche Sendereinstellungen und wo plötzlich das aus dem Blick gerät. Aber die Tatsache bleibt ja erhalten. Dadurch, dass du zwischendurch davon abgerückt bist, dadurch, dass dir doch es passiert, einer Versuchung nachzugeben, Sünde in deinem Leben zuzulassen, ändert ja nichts an der Tatsache, dass du Kind Gottes bist, dass er dein Leben ist und dass du eigentlich anders leben könntest und dass er dir neu die Kraft geben möchte, neu die Vergebung schenken möchte, das eben dann auch zum Ausdruck zu bringen, mit Worten, aber eben dann auch wieder neu mit Leben zu füllen. Jesus ist mein Leben. Wenn das stimmt, dann hat das Folgen. Ich darf nämlich heute bereits aus der Ewigkeits- und Herrlichkeitsperspektive mein Leben gestalten. Denn mein Leben, und jetzt hört gut zu, mein Leben sitzt in diesem Augenblick auf dem Ehrenplatz zur Rechten des Thrones Gottes. Dort sitzt mein Leben, wenn Jesus mein Leben ist. Und ich sitze dort mit ihm. Ich darf den Verheißungen, seinen Verheißungen, auch bezüglich der Herrlichkeit, die einmal geoffenbart werden soll, trauen. Und dann wird eines Tages bei seiner Wiederkunft und Offenbarwerdung deutlich werden, wer schon, also von diesem Zeitpunkt an gesehen, damals, nämlich heute, schon zu ihm gehörte. Seine Nachfolger werden dann, wenn Jesus offenbar geworden ist, in gleicher Weise an seiner Herrlichkeit vollkommenen Anteil haben und die Vollendung ihres Heils erleben. Darauf warten wir. Es heißt sogar von der Schöpfung, dass sie auf diesen Tag wartet, dass an dir und mir die Herrlichkeit Gottes geoffenbart wird. Die Schöpfung wartet darauf. Nicht nur wir. Und dann werden auch wir mit unserem neuen Auferstehungsleib seine Herrlichkeit widerspiegeln dürfen. Auch das schreibt Paulus an einer anderen Stelle im Philipper 3, 21. Gottes Herrlichkeit, die unser neues Leben bestimmt und erfasst, tritt aber trotz aller Mängel in deinem und meinem Leben bereits heute, jetzt und hier zutage. Auch wenn wir das oft überhaupt gar nicht glauben wollen. Aber diese Herrlichkeit lebt in uns, weil Christus unser Leben in uns lebt und zugleich beim Ehrenplatz des Vaters ist. In der Neuausrichtung auf ihn dürfen wir immer wieder neu die Kraft, die Orientierung bekommen, wie wir heute am Anfang von Andreas gehört haben, um unser Leben hier zu leben, nicht weltfremd, nicht in einer Art Weltflucht, dass all das Irdische uns nicht mehr tangiert und angeht, nein, um hier unser Leben als Kinder Gottes zu leben. Eine Herrlichkeit erwartend, die wir aber heute schon erfahren und leben dürfen, die aber dann einmal durch Jesus vollendet werden wird. Ich möchte zum Abschluss einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief lesen, der das nochmal in einer sehr schönen Weise zusammenfasst. 1. Johannes Kapitel 3, Abvers 1. Da heißt es: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Verborgen, ja? Sie kennt uns nicht, weil sie ihn, Christus, nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Selbst vor unseren Augen sind manche Dinge noch verborgen. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, und ich hoffe, diese Hoffnung haben wir alle, und die, die Jesus noch nicht kennen, werden heute von dieser Hoffnung gepackt und machen sich auf die Suche und geben oder vertrauen Jesus ihr Leben an. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Lasst uns auf diesen Tag hinleben, wo wir Jesus gleich sein werden, indem wir uns immer wieder neu ausrichten lassen von ihm. Ihn wollen wir sehen. Seine Stimme wollen wir jeden Tag aufs Neue heraushören aus dem vielen Stimmenwirrwarr, die uns umgeben. Und ihm, unserem Herrn, hier und heute nachfolgen als Bürger seines Reiches. Amen.